Es gibt so ein paar Legenden unter den Pianisten. Franz Liszt, sicherlich eine. Und das, obwohl man heute ja überhaupt nicht mehr wissen kann, wie es denn geklungen hat, wenn er gespielt hat. Anders ist das bei Horowitz, auch so eine Legende. Von dem gibt es aber Aufnahmen. Ja, und dann gibt es noch diese eine Legende, die vor allem wegen ihrer Aufnahmen so berühmt ist. Vor allem für diese hier. Die Aria aus den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach ist vielleicht das Stück, mit dem Klavierfans Glenn Gould als erstes verbinden. Birger Petersen hat ein Buch über ihn geschrieben. Glenn Gould, auf der Suche nach Perfektion heißt es. Und da frage ich doch direkt, Herr Petersen, was ist denn so genial an Gould? Hört man die Perfektion? Kann man das in diesem Ausschnitt schon fassen, die Genialität?
Ach, so genau genommen wissen wir ja gar nicht, was wir da überhaupt hören. Und das macht vielleicht auch das Besondere an Glenn Gould aus. Denn wir haben mit verschiedenen Persönlichkeiten zu tun. Ganz sicherlich mit einem begnadeten Pianisten, aber eben auch mit zwei Personen, mit denen wir nicht so genau wissen, wie wir umgehen müssen. Denn da ist eben auch noch eine Person, die er selber gespielt hat. Und das können wir immer wieder auch sehen und hören. Aber dann versteckt sich die Person Glenn Gould auch hinter einer anderen. Und die Aufnahmen, die wir von Glenn Gould hören, die sind ja auch nachhaltig manipuliert worden. Also nicht nur von ihm, sondern eben auch von Firmen, von Aufnahmetechnikern. Das wissen wir alles.
Und also so ein bisschen glatt gebügelt.
Ja, gar nicht mal glatt gebügelt, manchmal sogar auch etwas auf Falte gebügelt. Und das macht eigentlich das Besondere und das Reizvolle an einer Person wie Glenn Gould aus. Er ist im Grunde genommen der Prototyp des Pianisten des 20., vor allem des 21. Jahrhunderts. Denn die Pianistinnen und Pianisten der neuen Zeit haben halt mit ganz anderen Dingen zu tun. Nicht mit Konzerten, sondern eben auch mit dem Klang aus der Dose. Inzwischen aber eben auch mit den zahlreichen Notwendigkeiten der bildlichen Abbildung.
Ich würde aber trotzdem gerne nochmal auf dieses Exzentrische zurückkommen. Gould, der galt und gilt eben als ziemlich exzentrisch, hat beim Spielen immer mitgesummt. Das kann man ja hören tatsächlich auf den Aufnahmen heute noch. Er hat immer auf einem viel zu kleinen Klavierhocker gesessen, den sein Vater, glaube ich, gebaut hat. Und saß da immer wie ein Affe auf dem Schleifstein. Als Klavierlehrerin möchte man eigentlich sofort mit dem Finger in den Rücken pieken, damit er wieder gerade sitzt. So einen richtigen Wohnsitz hatte der, glaube ich, auch nicht. Hat eigentlich in Hotels gewohnt und man munkelt sogar in den Studios. War er exzentrisch oder ist es auch eine Rolle?
Auch da gilt es immer wieder genau zu differenzieren. Der hat halt wirklich drei Wohnsitze gehabt am Ende seines Lebens, zwei davon in Hotels und man wusste eigentlich nie genau, wo man ihn findet. Darüber hinaus aber ist vieles seiner Exzentrizität irgendwie halt auch eine angedichtete oder eben eine inszenierte gewesen. Dazu gehört vielleicht nur bedingt der Klavierhocker, der gehörte halt einfach zu ihm, wie die Tatsache, dass er halt irgendwann in frühen Jahren einen Unfall hatte und wahrscheinlich deswegen immer auch Schwierigkeiten beim Sitzen hatte. Also Teile seiner Exzentrizität gehört zu seiner Persönlichkeit, andere Teile aber gehören auch zum Marketing-Gag Glenn Gould dazu. Und das aufzudecken ist nicht immer so ganz leicht. Am Ende bleibt gewissermaßen auch ein gewisses Geheimnis um diesen Mann herum. Aber das Entscheidende, was wir haben, sind nun mal eben auch seine Aufnahmen.
Wir haben einen kleinen Ausschnitt aus einem Konzert. Das ist der Anfang vom dritten Satz vom ersten Brahms-Konzert. Und das war ein ziemlicher Skandal.
Das kann man wohl sagen. Und zwar eigentlich ein inszenierter Skandal auch wieder. Leonard Bernstein stellt sich vor dem Konzert hin und distanziert sich vor der Aufführung, die noch gar nicht stattgefunden hat. Das ist schon eine kleine Besonderheit.
Zumal Bernstein ja eigentlich jemand war, der offen war für andere Sachen.
Eben, und das ist durchaus, glaube ich, auch ein Teil des Problems. Denn da stießen zwei Interpretenpersönlichkeiten aufeinander, die beide sehr im Rampenlicht standen und sehr dafür kämpfen mussten, dass deren Interpretationen eben auch dann die anerkannten waren. Und Bernstein fragt hier halt auch ganz unverblümt, wer ist hier eigentlich der Chef, der Pianist oder der Dirigent? Und das Ganze geht eigentlich unentschieden aus. Das künstlerische Ergebnis können wir glücklicherweise inzwischen auch auf CDs mal nachhören. Thank you.
Also nochmal zur Erinnerung, das ist Brahms Klavierkonzert, Anfang, dritter Satz, erstes Konzert, klingt wie Bach.
Klingt wie Bach und gleichzeitig klingt es auch unheimlich langsam, denn Gould hat halt eine sehr interessante Theorie zur Gestaltung der Tempi innerhalb des Konzerts. Und diese Theorie fand auch Bernstein eigentlich irgendwie überzeugend, stand aber, glaube ich, angesichts seines Orchesters ziemlich unter Druck. Und wenn man sich diese Aufnahme mal ganz anhört, merkt man, das Orchester folgt eigentlich eher Bernstein und lehnt die ganze Aufführung ab. So schlecht intonieren nämlich auch die New York Philharmonics nie in einem anderen
Konzert. Also das ganze Orchester super bockig.
Ich glaube schon. Und Gould nimmt das Ganze beim Konzert, glaube ich, ziemlich gelassen auf. Aber es gibt noch einen Nachklapp, denn auch er beurteilt dieses Konzert hinterher und sagt, naja gut, der Bernstein hätte sich ja gar nicht so sehr outen sollen, dass das ein problematisches Interpretationsexperiment sei.
Ich fand, das beißt sich so ein bisschen damit, dass Gould ja eigentlich immer so auf der Suche nach Perfektion war. Heißt es ja sogar in ihrem Buchtitel.
Genau, aber gleichzeitig ist er eben vor allem, und das ist das Interessante, auf der Suche. Dazu gehört eben auch, dass der große Rahmen seines Aufführungskatalogs zweimal die Goldberg-Variationen beinhaltet. Die erste Aufführung oder die erste Aufnahme von 1955, die halt gigantisch eingeschlagen ist, die wird aber nochmal von ihm selber 1981 verbessert und verändert, weil er selber nicht zufrieden ist. Das heißt, der Mann ist eigentlich durchgehend auch auf der Suche und das, finde ich, macht ihn auch in besonderer Weise aus.
Herzlichen Dank, Birger Petersen. Er hat just ein Buch über Glenn Gould veröffentlicht mit dem Titel Glenn Gould auf der Suche nach Perfektion. Und jetzt gibt es natürlich noch Musik gespielt von Glenn Gould. Eins der Brahms Intermezzi, und zwar das Intermezzo in A-Dur, Opus 118, Nummer 2.